Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Was spielt man auf einer Waldbühne ohne Wald? Ein Stück über Kettensägen zum Beispiel. Und wie sowas ankommt beim Festival Theater Natur im Harz, dazu gleich mehr. Und dann interessiert uns, warum immer noch so viele Menschen im Theater in Ohnmacht fallen, wenn es mal etwas drastischer wird. Und das, obwohl doch meist nur Kunstblut fließt. Man muss ja nicht immer in ferne Länder reisen, um mal was anderes zu erleben. Manchmal reicht ja schon ein anderes Bundesland. Wenn Sie in diesen Tagen zum Beispiel in Sachsen-Anhalt unterwegs sind, dann lohnt sich ein Stopp in der Harzregion, genauer genommen im Oberharz, etwas nördlich von Nordhausen gelegen. Dort findet gerade das Festival Theater Natur statt. Mit Theaterstücken, Konzerten, Performances und Tanz. Und gespielt wird auf der Waldbühne Bennekenstein. Und Leiter des Festivals ist Jan-Henrik Herrmann. Er hat an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin Regie studiert und landete durch einen Sommerjob beim Theater Natur Festival. Das leitet er inzwischen seit 2 Jahren. Ich habe mit ihm vor der Sendung über das Festival gesprochen. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Burkhardt.
Herr Herrmann, Sie sind gebürtiger Rheinländer. Was hat Sie denn nach Sachsen-Anhalt verschlagen?
Das ist eine gute Frage. Das ist über einen Umweg damals gekommen. Eigentlich über einen Kontakt in New York. Wie landet man dann im Harz? Hier ist jemand ausgefallen in der Produktionsleitung und ich bin dann eingesprungen und habe mich in den Harz verliebt, in die Menschen hier und denke, dass es total relevant ist, an so einem Ort Theater zu machen, statt vielleicht noch ein Projekt in den Ballungszentren.
Jetzt leiten Sie das Festival ja schon seit 2 Jahren. Vorher haben Sie im Orga-Team mitgearbeitet. Sie kennen es also schon relativ lange. Wie ist es denn damals entstanden?
So wie man berichtet, gab es sozusagen die Waldbühne schon aus den 50ern, die ist zur DDR-Zeiten gebaut worden, damals sogar noch mit einem Orchestergraben. Später lag die lange Zeit leer und wurde kaum noch genutzt. Und dann gab es eine Initiative hier im Ort, unter anderem durch den Regisseur Jannik Liebetrut, der hier herkommt, und von Menschen, die einfach wollten, dass diese Waldbühne wiederbelebt wird. Die haben einen Verein gegründet, den Kulturrevier Harz, und haben dann angefangen, hier Theater zu machen. Und seitdem ist das jedes Jahr ein bisschen gewachsen, hat sich natürlich auch verändert. Und jetzt sind wir ins neue Festivaljahrzehnt gestartet, wenn man so möchte.
Ja, da waren jetzt 2 Stichworte, die ich aufgreife. Waldbühne und verändert. Was ich gelesen habe, ist, dass es inzwischen gar keinen Wald mehr um die Bühne herum gibt. Ist das so?
Das stimmt nur teilweise. Also hier im Harz ist es ja so, dass es hier vor allen Dingen große Fichtenplantagen gegeben hat, die unter anderem wegen Trockenheit und Borkenkäfer verstorben sind. Als ich 2019 das erste Mal hier war, gab es unglaublich dichten Wald herum. Es gibt hier eine Skisprungschanze. Bis 2021 wusste ich nicht, dass es die gibt, weil sie tief im Wald vergraben war. Jetzt kommt man nicht mehr dran vorbei. Und am letzten Festivalwochenende 2020 kam plötzlich bei einem ganz leisen Tanzstück ein Harvester, das sind diese riesen Maschinen, die Bäume innerhalb von einer Minute fällen und schälen, kam und hat angefangen, Bäume zu fällen. Und seitdem hat sich die Natur hier drumherum sehr verändert. Zum Glück ist die Waldbühne selbst aber von Mischwald umgeben. Das heißt, wir haben sozusagen eine Oase in dem jetzt doch auch wieder Grünen drumherum und die einzigen Bäume. Und da sind wir auch super glücklich drüber.
So, jetzt ist das Motto in diesem Jahr der Hall des Waldes. Sie laden ein zum Dialog, zum Erleben, zum Genießen. Jetzt muss ich mal fragen, die letzten Tage hat es ja doch relativ viel geregnet. Wie macht man Freilufttheater bei schlechtem Wetter?
Naja, beim schlechten Wetter ist es so, dass wir uns gut erstmal anziehen und vor allen Dingen gucken, dass die Stimmung gut bleibt. Gerade in der Endprobenzeit, wir produzieren ja auch selber in diesem Jahr 2 Stücke, hat es relativ viel geregnet. Dann versuchen wir uns drumherum zu organisieren. Ich muss aber auch sagen, aus der Erfahrung ist das Publikum des Harzes sehr gut vorbereitet. Die kommen dann mit dicken Jacken, weil nicht in dem Regen wird es auch oft noch kühl. Wir sind hier relativ hoch gelegen. Und mit Regenschirm, wir versuchen so lange zu spielen, wie es geht. Und spätestens, wenn das Publikum geht oder es sicherheitsrelevant wird, dann unterbrechen wir, beobachten das Wetter und kommen dann vielleicht auch nochmal zusammen. Da gab es schon den einen oder anderen Abend, der dann für viel Austausch zwischen den KünstlerInnen und den BesucherInnen gesorgt hat. Aber in der Regel versuchen wir so lange zu spielen, wie es geht. Und an diesem Wochenende, muss ich sagen, hat es immer pünktlich zu den Vorstellungen aufgehört. Und wir hatten ein schönes erstes Festivalwochenende.
Ja, das Glück ist ja bekanntlich mit den Tüchtigen. Sie haben gesagt, Sie haben zwei Eigenproduktionen ja auch. Uraufführung hatte schon das Stück Wenn kein Baum mehr fällt. Da stehen vier Holzfällerinnen auf der Bühne und eine Motorsäge kommt auch zum Einsatz. Und es geht natürlich um die Frage, was sägt man eigentlich noch als Holzfäller, wenn es gar keinen Wald mehr gibt? Sie haben ja jetzt schon so ein bisschen die Geschichte der Waldbühne und der Umgebung beschrieben. Das ist ja eigentlich erstmal eine traurige Entwicklung, ne? Wenn der Wald verschwindet durch die Borkenkäfer, durch die Trockenheit und so weiter. Wie macht man eine Komödie daraus?
Also die Künstlerinnen Annika Schäfer und Lara Schepinski, die das Stück entwickelt haben, die haben im Vorfeld hier recherchiert und Gespräche geführt und viele Geschichten auch gesammelt. Und jetzt in der Inszenierung, würde ich sagen, haben sie vor allen Dingen versucht, einen überspitzten Zugang auch dazu zu finden. Vier Holzfällerinnen fällen den letzten Baum, sind natürlich total glücklich, weil sie endlich ihre Arbeit geschafft haben, alles erledigt. Und stellen dann fest, damit ist aber auch irgendwie ihre Identität abgesägt worden und stecken jetzt zwischen Aufbruch und Abbruch fest und schauen, wie es weitergeht. Und das Komödiantische daran, würde ich sagen, ist die Art, wie sie damit einen Umgang finden und wie das dann auf der Bühne landet. Also wir haben von einem Schlager über Sachsen-Anhalt, an dem sie die ganze Zeit festgehalten haben, Sexy Anhalt, über verschiedene poetische Bilder dort Situationen geschaffen, die das Publikum vor allen Dingen erstmal einladen, sich mit ihren Erinnerungen auch auseinanderzusetzen. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht so eine Art Abschiedsabend oder Aufbruch in etwas Neues. Und ich glaube, da liegt natürlich die Traurigkeit, die Tragik der Situation drin, aber natürlich auch die Hoffnung. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld entsteht jede Menge Humor, vielleicht auch über sich selber, aber auch natürlich beim Zuschauen, wie diese Holzfällerinnen mit dieser Situation versuchen umzugehen.
Ja, und dann gibt es ein Gastspiel, Anastasia von der Gruppe Polyformas. Das wird am letzten Tag des Festivals, am 17. August, zu sehen sein, dass er ganz konkret Bezüge zu ihrer Region hat.
Genau, Anastasia auf den Spuren völkischer SiedlerInnen ist ein Theaterstück, was auf Recherche basiert. Und es hat hier einen ganz besonderen Bezug, denn 20, 25 Kilometer von uns in Wien-Rode haben Mitglieder der Anastasia-Bewegung eine neue Heimat gefunden und sind hier ansässig. Und gerade deshalb, denke ich, ist es wichtig, so ein Stück auch hier zu uns in den Harz zu holen.
Also es geht Ihnen auch darum, ein Zeichen zu setzen?
Ja, zum einen Statements, aber zum anderen natürlich auch wirklich eine Auseinandersetzungsmöglichkeit. Es geht ja bei Anastasia auch um eine Bewegung, wo man vielleicht die klassischen Links-Rechts-Kriterien nicht mehr anlegen kann. Auch in dem Stück gibt es einen Teil, wo man quasi sagen kann, wer hat es gesagt sozusagen, kommt es von den Grünen oder kommt es sozusagen aus einer völkischen Ecke, weil es eigentlich eine ökologische Bewegung ist, die aber auf einer Blut- und Boden-Ideologie aufbaut und dadurch die Grenzen einfach auch sehr verschwimmen. Und ich glaube, da geht es dann auch darum, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen.
Ist das sowas, was gut funktioniert, dass Sie so Themen finden, die sich mit der Region auch auseinandersetzen?
Grundsätzlich ist das erstmal unser Anliegen. Natürlich führen wir hier auch Gespräche im Anschluss an die Vorstellungen mit Publikum und sammeln da Themen, auch unterm Jahr, wenn wir mal in die Kneipe gehen. Es klappt mal mehr und mal weniger gut. Das ist manchmal auch eine Frage, glaube ich, der Ästhetik. Dieses Jahr haben wir zwei Stücke, die auf jeden Fall auch zum Lachen einladen. Da ist es, denke ich, sehr gut gelungen bei den beiden Abenden, zumindest das, was ich als Rückmeldung habe, auch die Themen aufzugreifen. Letzte Woche hatte ich hier jemanden als Gast, der sagte, er war früher selber mit der Folkloregruppe auf der Waldbühne. Jetzt war er zum ersten Mal beim Theater Natur und hatte Tränen in den Augen, weil er so viel wiederentdeckt hat und kommt auf jeden Fall sehr gerne wieder. Und das ist unser Anliegen. Wir wollen in dem Spannungsfeld zwischen ungewohnten Themen, ungewohnten Ästhetiken, also wir zeigen hier ja auch vor allen Dingen im Gastspielprogramm freie Szene, die sonst in dieser Region gar nicht oder kaum zu sehen wäre. Und wir sind zwar hier in Sachsen-Anhalt, aber wir sind sozusagen die letzte Bühne vor der Grenze. Der nächste Ort ist Thüringen und im Westen ist der nächste Ort Niedersachsen, also eine Region, die auch sehr spannungsgeladen ist, auch politisch in den letzten Jahren eine starke Entwicklung durchgemacht hat. Die Entwicklung in Deutschland geht ja gerade im ländlichen Raum überall voran, dass es aggressiver wird. Und ich glaube, das nimmt man im Publikum dann schon auch wahr, dass mit Sicherheit nicht alle hier hinkommen, auch wenn wir versuchen, ein Ort zu sein, der wieder die Möglichkeit, auch miteinander zu streiten und zu diskutieren, eröffnet, strahlen wir natürlich trotzdem etwas aus und diese Art von Theater spricht nicht jeden oder jede an. Die Menschen, die zu uns kommen, die kommen in der Regel auch wieder. Wir haben seit jetzt im dritten Jahr ein Austauschformat, Nachtisch heißt das, wo im Anschluss bei Snacks sozusagen das Publikum miteinander in einen Austausch kommt und sich nicht mehr der Frage stellt, was wollten uns eigentlich die KünstlerInnen auf der Bühne sagen, sondern was haben wir mitgenommen. Und da muss ich zum Beispiel sagen, dass das überraschend gut angenommen wird. Das haben wir am Anfang nicht gedacht. Und das würde mir jetzt zumindest erstmal das Signal geben, da sind Menschen, die erreichen wir auch tiefer mit den Themen. Die haben oft einen großen Gesprächsbedarf, dem wir versuchen, Raum zu geben. Gleichzeitig gibt es natürlich unglaublich viel Potenzial an Menschen, die uns noch gar nicht wahrgenommen haben, die denken, Theater ist nichts für sie. Das hatten wir häufiger, die mitgenommen werden zur Bühne, die dann sagen, wussten wir gar nicht, dass hier oben sowas los ist oder dass Theater auch das sein kann. Das erleben wir immer wieder, dass Leute vielleicht in der Schulzeit ein Theatererlebnis hatten, was vielleicht traumatisch war, wenn man so möchte, und danach nie wieder ins Theater gegangen sind, schlechte Erinnerungen haben. Und die müssen wir erstmal motivieren oder begeistern, vor allen Dingen zu uns an die Bühne zu kommen. Das klappt mal mehr und mal weniger, aber wir geben nicht auf.
Jan-Hendrik Herrmann, Leiter des Festivals Theater Natur. Wir müssen jetzt noch eine Sache klären. Wie kommt man denn dahin zu der Waldbühne Benneckenstein im Harz? Ist das leicht zu erreichen?
Also für die Menschen hier in der Region ist es, glaube ich, leichter, weil man gut mit dem Auto hier hinkommt. Man kann auch mit der Bahn kommen, wenn man zur richtigen Zeit fährt, beginnt quasi da schon das Theatererlebnis, denn die Hasser Schmalspurbahn fährt hier noch mit der Dampfeisenbahn bis nach Benneckenstein. Dann muss man das letzte Stück zu Fuß gehen. Wir haben seit diesem Jahr auf der Webseite auch ein Angebot für Fahrgemeinschaften, was mit Sicherheit erst noch anlaufen muss. Und wir arbeiten gerade daran, dass man in Zukunft bei uns auch zelten kann oder so eine Art Hostel hat, sodass auch gerade Menschen ohne Fahrzeug vielleicht mal ein ganzes Wochenende zu uns kommen können, auf jeden Fall abends hier bleiben können, wenn der öffentliche Personennahverkehr hier auf dem Land dann schon gestoppt hat.
Das klingt gut. Also Konzerte, Performances, Tanz und vieles andere auch beim Theater Natur Festival im Harz. Also wenn Sie in der Nähe sind, schauen Sie doch mal vorbei. Das Ganze läuft noch bis zum 17. August. Herr Herrmann, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg.
Ja, danke auch.
Wie hieß nochmal die Überschrift einer FAZ-Kritik zu Florentina Holzingers Inszenierung Sancta? In der Oper gewesen, gekotzt. Gut, der Medienskandal zu dieser Produktion war reichlich aufgebauscht, aber dass beim Gastspiel von Sancta mehr Menschen als sonst Übelkeit verspürten oder ohnmächtig wurden, das ist eine Tatsache. Der Grund, die Performerinnen auf der Bühne verletzten sich selbst. Doch auch wenn im Theater lediglich Kunstblut fließt, übergeben sich ZuschauerInnen oder verlieren das Bewusstsein. Warum ist das so? Wo doch klar ist, hier wird nur so getan, als ob. Und warum nutzen TheatermacherInnen diese Mittel überhaupt? Diesen Fragen ist unsere Kritikerin Barbara Behrendt nachgegangen.
Am Ende seiner Inszenierung Medeas Kinder zieht der Regisseur Milo Rau alle Horrorregister. Ein Kind nach dem anderen jagt die junge Frau, die eine belgische Mörderin spielt, ins Haus. Im Video über der Bühne erscheint das Gemetzel in Nahaufnahme. Durchschnittene Kehlen, Messer, die sich durch nackte Kinderhaut bohren und natürlich Blut, Blut, Blut. Obwohl man sehen kann, dass die Szenen voraufgezeichnet sind, beginnt jetzt das Würgen im Zuschauerraum. Ein Mann übergibt sich. Viele Menschen verlassen den Saal, manche kollabieren auf dem Weg nach draußen. Bei einem dieser Gastspiele an der Berliner Schaubühne hat die erfahrene Theaterärztin Luise Schnitzer Dienst.
Ich wurde dann rausgerufen, weil zwei Menschen umgekippt sind, beziehungsweise die haben weiche Beine gekriegt und sind eben draußen mehr oder weniger in sich zusammengesackt.
Was im Körper passiert, ist leicht zu erklären. Die Gefäße weiten sich, das Blut fließt in die Beine, das Gehirn ist unterversorgt. Die Ärztin legt den Patienten die Beine hoch, kühlt den Nacken, dann geht's wieder. Doch warum streikt unser Körper, wenn sein hochentwickeltes Gehirn ihm doch klar sagen kann, das ist Kunstblut, niemand wird verletzt? Eine Antwort darauf weiß der Psychologe Eugen Wassiliewicki. Er erforscht am Institut für für empirische Ästhetik in Frankfurt, wie sich Kunst auf den Körper auswirkt. Der Mensch, sagt er, produziert seit 100.000 Jahren Kunst. Aber die Region, die Kunst im Gehirn anspricht, ist viel älter. Das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob jemand auf der Bühne umgebracht wird oder nur so getan wird, als ob.
Weil es hat kein extra Modul dafür, Emotionen in den Künsten zu verarbeiten. Das heißt, die Emotionen, die wir dann erleben, die sind nicht quasi Emotionen, sondern das sind wirklich reale Emotionen.
Wassily Lewitzki geht noch weiter. Jene Erlebnisse, die sich körperlich manifestieren, durch Gänsehaut, Tränen, erhöhten Puls, erinnern wir länger und intensiver.
Künste sind in der Lage, uns Reaktionen abzuringen, die wir eigentlich in äußersten Extremsituationen nur erleben würden. Und es wird privilegiert abgespeichert im Gehirn.
Man könnte also sagen, Künstler wie Milo Rau sorgen für unvergessliche Kunsterlebnisse, indem sie die körperliche Reaktion ins Extrem treiben. Ob dabei Kunstblut oder reales Blut fließt, wie bei der Extremperformerin Florentina Holzinger, scheint in der Wirkung kaum entscheidend. Der Filmwissenschaftler Julian Harnisch forscht zum Thema Ekel im Kino und weiß, dass Abwehrreaktionen wie Ohnmacht und Erbrechen häufig dann vorkommen, wenn das Objekt des Ekels im Close-up zu sehen ist. Horrorfilme und Teenager-Komödien lieben es, uns mit Körperflüssigkeiten sehr nahe zu kommen.
Und zwar so nahe oft, dass man sich direkt abwendet, die Augen verschließt, versucht an etwas anderes zu denken, um das Objekt des Ekels buchstäblich auf Distanz zu bringen.
Das haben sich Milo Rau und Florentina Holzinger abgeschaut. Die meisten Verletzungen, die man in ihren Arbeiten sieht, werden per Video in Nahaufnahme gezeigt.
Da würde ich dann darauf spekulieren, dass der Theatermacher, die Theatermacherin darauf abzielt, mit der Provokation einen Reflexionsprozess in Gang zu bringen.
Bei Florentina Holzinger ist es die Reflexion über Geschlecht, Schmerz, Ekstase, Tod. Doch warum setzen wir uns diesen Arbeiten überhaupt freiwillig aus? Und warum spielen KünstlerInnen so gern mit negativen Emotionen wie Angst und Ekel statt mit überschäumender Freude? Erstens, so Eugen Wassily Lewitzki, machen wir gern intensive Erfahrungen. Ohne die Künste, ohne Geisterbahnen und Achterbahnen, die extreme Situationen im Safe Space simulieren, könnten wir selten so tiefgreifend erleben. Zweitens,
negative Emotionen werden intensiver verarbeitet und besser abgespeichert.
Biologisch macht das Sinn, da das Lernen aus negativen Erfahrungen unser Überleben sichert. In den Künsten gibt es keine Beispiele, die ausschließlich mit positiven Emotionen arbeiten. Komödien setzen Fremdscham und Schadenfreude ein. Dramen die Sorge um die Protagonisten, die in der Forschung nicht als uneingeschränkt positiv gilt. Und selbst in der rührseligsten Schmonzette müssen die Liebenden erst schwere Hürden überwinden, bis sie tränenreich zueinander finden.
Sie werden keine einzige Oper, keinen Film, keinen Roman finden, der nicht die Register der negativen Emotionen zieht.
Dass nicht alle ZuschauerInnen gleichzeitig ohnmächtig werden, liegt wohl an der Fähigkeit, sich immersiven Kunstvorgängen entziehen zu können. KritikerInnen zum Beispiel haben gelernt, sich in solchen Momenten auf die Machart der Horrorszene zu konzentrieren. Zudem spielen vermutlich Sehkonventionen eine Rolle. In London etwa muss wegen Ohnmachtsanfällen regelmäßig die Show The Years nach Annie Ernaux unterbrochen werden. Aufgrund einer Sequenz, bei der das schockerprobte deutsche Publikum kaum mit der Wimper zucken würde. Eine junge Frau zieht eine Hand mit Kunstblut unterm Rock hervor. Es sind die Nachwirkungen ihrer Abtreibung. Welcher Sinn den größten Eindruck hinterlässt, ist nicht eindeutig belegbar. Da das Riechen am direktesten mit dem Gehirn verbunden ist, könnte man darauf tippen. Auch visuelle Reize stehen weit oben. Doch Geräusche können ebenfalls einen starken Effekt haben. Zum Beispiel das schmatzende Fleisch bei Florentina Holzinger. Und wie wäre es, müsste man die Wunden, die sich die Holzinger-Performerinnen zufügen, berühren? Klar ist jedenfalls, umso mehr Sinne involviert sind, umso stärker die körperliche Resonanz.
Je mehr Kanäle dazukommen, desto intensiver und leichter ist es, starke Emotionen auszulösen.
Und damit wäre nun auch geklärt, weshalb das oft als irrelevant verrufene Theater, das nun einmal alle Sinne anzusprechen vermag, die größten Kunstskandale auslösen kann.
Das ist mal eine gute Nachricht. Barbara Behrendt über Ekel, Übelkeit und Ohnmacht im Theater.
Die geniale Stelle.
Und die kommt jetzt vom Schauspieler Oliver Mommsen. Er ist derzeit in Berlin in 8 Rollen gleichzeitig zu erleben in der Produktion Vanya. Und er erinnert sich an einen ziemlich heißen Bühnenmoment.
Meine geniale Stelle im Theater war damals die Inszenierung von Titus Andronicus von Stefan Bachmann zusammen im Theater Affekt. Ich glaube, es war das zerbrochene Fenster. Da stand der arme Standartenträger mit seiner Tuba da. Und die alle quälende Königin geht an ihm vorbei und kommt zurück und streicht so einmal so am Rand der Tuba entlang und greift dann irgendwann da rein. Mehr Porno habe ich seitdem nicht mehr auf der Bühne gesehen.
Oliver Mommsen über eine kleine Geste mit großer Wirkung. Ein ausführliches Gespräch mit ihm habe ich neulich hier in Rang 1 geführt, zu finden unter deutschlandfunkkultur.de oder in unserer kostenfreien DLF-App. Und das war Rang 1, das Theatermagazin. Ich bin Susanne Burkhardt.